Ja, mit meinem großen Thema, es gab heute schon so viele große Themen, aber ich möchte trotzdem weitermachen. Und zwar gibt es heute mal Akutbehandlung der intrazerebralen Blutung. Ich finde so neurologisch, oder bei Vorbereitung dieser Folge habe ich mir gedacht, neurologisch haben wir bisher relativ wenig gemacht. Und eine ICB ist ein Thema, was auch in kleineren Krankenhäusern doch immer mal wieder den Intensivmediziner ereilen kann. Natürlich im Rettungsdienst sowieso, da wissen wir es nur meistens nicht, dass es eine ICB ist. Deshalb soll ich das Thema jetzt vor allen Dingen auf die Behandlung im Krankenhaus beschränken. Basieren tut das Ganze auf einem Artikel aus der Intensiv- und Notfallmedizin vom Springer Verlag, der aktuellsten Ausgabe, die ich als Printversion noch gar nicht zu Hause habe, aber so brandaktuell sind wir. Nichtsdestotrotz habe ich euch den entsprechenden Artikel natürlich in den Shownotes verlinkt. Es geht darum, dass insgesamt ca. 10 bis 15% aller Schlaganfälle eigentlich eine ICB sind. Und da wollen wir mehr hoffen, dass die noch keiner analysiert hat. Aber 30 oder 40% dieser Patienten mit der ICB versterben innerhalb von 30 Tagen und nur weniger als ein Drittel dieser Patienten gelangt zurück in die funktionelle Unabhängigkeit.
Oh, krass.
Das sind genau relativ krasse Zahlen, die schon rechtfertigen, dass man sich mit der Thematik mal etwas näher auseinandersetzt. Was ist überhaupt die Etiologie hinter einer ICB? Wie kommt es dazu? Größter Risikofaktor ist genau wie beim Schlaganfall der arterielle Hypertonus. Der zur chronischen Schädigung kleiner penetrierender Arterien in Basalganglien, Thalamus oder im Hirnstamm führt. Daher sind das dort auch oft hypertensiv bedingte Blutungen.
Locus typico.
Ja, genau, Locus typico.
Blutung im Locus typico ist immer so der CT-Befund, der zumindest bei uns in der Klinik drinne steht. Das heißt, es ist ein, wie der Name sagt, ein typischer Ort für die Blutung. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine spontane Hirnblutung.
Genau, und man muss vor allen Dingen auch immer an, bei therapierefraktärem Hypertonus muss man immer an die Stammhirnblutung denken. Als ganz kleiner internistischer Anfänger im Hausdienst ist mir das mal Weihnachten passiert, dass ich eine Patientin mit einem therapierefraktären Hypertonus hatte, die hatte im Endeffekt dann eine Hirnstammblutung. Und das ist mir damals, habe ich da primär erstmal nicht dran gedacht. Die war auch schwer klinisch zu beurteilen, weil die sowieso schon eingeschränkt von der Vigilanz her war, vorher schon. Und irgendwann habe ich das CT gemacht, aber da war
Okay.
es dann,
Gut, war
ja.
wahrscheinlich auch vorher schon zu spät, ne?
Genau, aber trotzdem, also da sollte man dran denken, es kann einem ja auch in der Notaufnahme akut vorgestellt werden. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die immer schon tagelang auf Station abliegen. Es gibt noch lobäre Blutungen. Die sind häufig mit Amyloid-Angiopathie vergesellschaftet, was wiederum zu einer, zur, die Gefahr von Mikroblutungen steigen lässt und eine erhöhte vaskuläre Fragilität der Gefäße verursacht. Durch den demografischen Wandel haben wir natürlich zunehmend noch eine Rate von oder eine steigende Inzidenz von Vorhofflimmerpatienten und damit auch zunehmend ICBs unter oraler Antikoagulation. Wie teil oder was sind überhaupt Prognosefaktoren für eine ICB? Das sind einmal beeinflussbare und nicht beeinflussbare. Nicht beeinflussbar sind Alter, das Volumen der ICB sowie der neurologische Status vor, also sozusagen zum Diagnosezeitpunkt. Das sind alles Dinge, die, wenn man die Diagnose stellt, da hat man, kann man nichts mehr machen. Also, wenn man das Ganze behandeln will, muss man darauf abzielen, die modifizierbaren Faktoren zu optimieren und zu behandeln, und darum soll es jetzt auch vor allen Dingen, sollen sich die nächsten Minuten drehen. Die modifizierbaren Faktoren sind einmal die Hämatomprogression, das perihämorrhagische Ödem, der akute Hydrozephalus bei intraventrikulärer Blutung sowie eine intrakranielle Druckerhöhung. Das ist alles relativ logisch. Das Ziel bei der ICB ist es ja nicht mehr, die Blutung kann man nicht mehr vermeiden, sondern das Ziel ist die Vermeidung der sekundären Hirnschädigung. Dafür wird empfohlen oder ist in Studien belegt, dass man das Outcome verbessert, wenn solche Patienten auf neurologischen oder neurochirurgischen Intensivstationen behandelt werden oder auf Stroke Units. Wir haben den Deal zum Beispiel mit unseren Neurologen, die eine große Stroke Unit selber führen, dass wir als Anästhesisten hin die intensivmedizinische Therapie in enger Kooperation mit den neurologischen Kollegen
Ja.
dann durchführen, weil die selber zum Beispiel keine Beatmungsoption Infektionen haben. Was ich relativ wichtig noch finde, ist, dass man auf frühzeitige Therapielimitierung verzichten sollte, weil gerade am Anfang eine sinnvolle Prognose einfach nicht möglich ist.
Okay.
Das ist auch was, was mir bisher nicht so klar war, weil man ja immer denkt, ah, ja, komm, das bringt sowieso nichts mehr, guck dir doch mal das CT-Bild an, wo wollen wir denn da noch hin? Ja, also...
Da muss man ja ehrlich sagen, das ist auch, ganz böse gesagt, so ein Anästhesisten-Ding, dass man die Sachen gerne schwarz malt, die anderen Fachrichtungen noch therapieren möchten.
Ja, genau.
Müssen wir uns an die eigene Nase fassen.
Vielleicht auch so ein bisschen, weil man die Arbeit nicht haben will.
Ja. Ja.
Ja, weil wir die Dienstleistung der intensivmedizinischen Therapie dann sozusagen erbringen und die fachliche Therapie speziell liegt ja meistens trotzdem bei den bettenführenden Abteilungen, muss man ja sagen. Nun gut, beschäftigen wir uns zuerst mit der Hämatomprogression. 25% aller ICBs und sogar 30-40% der ICBs unter oraler Antikoagulation entwickeln im Verlauf eine signifikante Progression des Hämatoms, was definiert ist als eine Volumenzunahme von mehr als 33%, also mehr als ein Drittel. Mhm. Die Prädispositionen für eine Hämatomprogression sind gerinnungshemmende Medikamente, logisch, habe ich vorher schon gesagt, sowie das Zeitfenster seit dem Symptombeginn und das ICB-Volumen, also man kann sagen, je größer, desto höher die Wahrscheinlichkeit, je größer das Volumen, je länger das Zeitfenster seit Symptombeginn, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Außerdem gibt es noch im Kontrastmittel CCT, also der Kraniencomputertomographie, das sogenannte Spot-Sign. Das Spot-Sign spricht für eine arterielle Blutung. Man muss sich das so vorstellen, man hat diese ICB im Gehirn und in dieser ICB findet sich ein zusätzlicher Punkt, ein Spot. Das spricht für eine aktive Blutungsquelle.
Im Kontrastmittel.
Im Kontrastmittel-CT. Mhm. Und damit ist das Risiko für eine Hämatomprogression, wenn dieses Spot-Sign positiv ist, 54,1% ohne nur 18,6%. Mhm. Also es ist schon deutlich ausgeprägt. Auch im Nativ-CT kann man Risikofaktoren für eine Hämatomprogression ausmachen. Das ist jede Art von Inhomogenität im Rahmen der ECB, zum Beispiel eine unregelmäßige Form, Hypodensitäten oder irgendwelche Flüssigkeitsspiegel, die man da abgrenzen kann. Ja. Das spricht dafür, dass da irgendwas noch im Gange ist. Einer der stärksten Risikofaktoren für eine Hämatomprogression ist allerdings die gestörte Hämostase. Das tritt vor allen Dingen auf, natürlich durch Vitamin-K-Antagonisten, sprich Markoma oder Phalidrom oder Noax. Alles logisch. Die verlängern vor allem diese Zeit bis zur Hämatomprogression auf bis zu 48 Stunden. Normalerweise sagt man, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Hämatomprogression aufgetreten ist, dann ist es relativ unwahrscheinlich. Ja. Ist der Patient aber oral antikoaguliert, logisch wieder, kann es länger auftreten. Was kann man dann machen, um diese Hämatomprogression zu vermeiden, also das Risiko zu senken? Es gibt nicht die Option, um zu sagen, dann tritt es nicht auf, aber es gibt zwei Optionen, die man machen kann. Option 1 ist einmal den Blutdruck regulieren sozusagen und Option 2 ist die Hämostase optimieren.
Mhm. Das ist, ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, dass die Blutdruckregulation bei jemandem, der im Kopf blutet, sehr fordernd sein kann.
Genau, das kann sehr fordernd sein und das Spannende daran ist, das nehme ich mal vorweg, man ist sich nicht einig, mit welcher Substanz man das am besten machen sollte.
Mhm. Also, was bleibt?
Nitro, Ebrantil, das sind im Prinzip die beiden Optionen, die man hat. Mhm. Per Perfusor soweit. Ich bin der Einzige, der immer Ebrantil nimmt, alle anderen nehmen immer Nitro-Präparat. Also bei uns in der mache das nicht wegen Reflex-Tachykardien und solche Geschichten, aber das
kann man
jetzt herzhaft drüber streiten. Man kann zusammenfassend sagen, auch im Rahmen dieser Untersuchung oder dieses Artikels gibt es keine eindeutige Empfehlung. Mhm. Beschäftigen wir uns aber auch wie ich als erstes mit dem Blutdruckmanagement. 75% der Patienten, die einen ICB haben, sind initial hypertensiv. Das kennen wir alle.
Ja.
Das ist halt assoziiert mit neurologischer Verschlechterung, schlechtem Outcome und eben Hämatomprogression. Früher hat man gedacht, dass wenn man den Blutdruck senkt, man zu einer verstärkten perihämorrhagischen Ischämie kommt.
Mhm.
Also dadurch, dass der in dieser Zone drumherum, die regelrecht noch durchblutet ist, dass da einfach der Perfusionsdruck abnimmt und man dadurch das Outcome eher verschlechtert.
Das komprimierte Gewebe wird nicht mehr ordentlich durchblutet.
Genau. So sieht das nämlich aus. Das widerlegt.
Okay.
Man hat diverse CTs, also Kontrast-Perfusions-CTs gemacht und festgestellt, dass es keinen Unterschied gibt im Bereich der diese perohämorrhagischen Fläche, unabhängig vom systolischen Blutdruck. Also da, dieses ist auch ein Myth-Busting sozusagen, also das stimmt nicht.
Mhm.
Na?
Wieder was gelernt.
Ja, das gilt allerdings alles für innerklinisch. Ne? Wenn die ICB bewiesen ist, ist das jetzt nicht präklinisch für nach dem Motto, wir senken den Blutdruck nicht, weil Verdacht aber wo
nix.
Ja, das ist was anderes. Aber trotzdem insgesamt in Studien widersprüchliche Ergebnisse, Tendenz aber pro RR senken, also pro Blutdrucksenkung.
Auf welchen Wert haben Sie es, legen Sie sich da
fest? Nein, Sie legen sich nicht fest. Das Einzige, was Sie sagen, man soll ordentlich als Fazit, man soll intensiv den Blutdruck senken, aber man soll eine Hypotonie unter 120 Millimeter Quecksilbersäule systolisch vermeiden. Okay. Das ist das Ziel. Ich habe für mich daraus geschlussfolgert, so eine 140 anzupeilen, dass ich noch ein bisschen Reserve nach unten habe. Also
das, was man so anfangen würde zu behandeln bei einer Hypertonie im Haus, beim Hausarzt.
Genau, also wo man sagen will, so Hypertonie Klasse Grad 1 oder so, das würde ich so anstreben. Zweitens die Optimierung der Hämostase, und das ist was, wo wir deutlich mehr Therapieoptionen haben und wo es auch so ist, dass das definitiv belegt ist, dass das was bringt. Bei einer spontanen ICB ist das Ziel immer die Förderung der Hämostase, einfach um die Hämatomprogression zu vermeiden. Das ist jetzt also spontane ICBs sind unabhängig von oraler Antikoagulation. Man hat zwei Möglichkeiten. Was immer diskutiert wird, ist die Gabe von rekombinantem Faktor 7a.
Novo 7.
Das reduziert nachgewiesenermaßen die Hämatomprogression.
Okay.
Dem ist so, aber es verbessert nicht das Überleben oder funktionelle Outcome.
Mhm. Also kein Poo, kein Patienten-orientated
Outcome. Genau, das liegt aber nicht daran, dass es nicht diese Hämatomprogression reduziert, weil das tut es definitiv, aber es kommt zu einer erhöhten Inzidenz von thromboembolischen Komplikationen, und zwar von 5%. Mhm. Und das ist relativ viel, und wenn die dann fatal sind, dann nützt dir das im Einzelfall halt auch nichts. Wenn sie nicht fatal sind, ist so, natürlich super.
So weit, so klar, ja.
Ja. Zweite Möglichkeit, Tranexamsäure, da haben wir sie wieder.
Mhm.
Deshalb habe ich mich so gefreut, dass die Crash-Dive-Studie heute rausgekommen ist, auch wenn die sich natürlich auf traumatisch beschränkt oder bezieht, aber in diesem Artikel steht nämlich noch drin, große Studien zu dem Thema stehen noch aus. Trotzdem senkt auch Tranexamsäure in den Studien, die bisher gelaufen sind, signifikant die Hämatomprogression von immer um 4%, von 29 auf 25%, wenn man den Blutdruck insgesamt kontrolliert hat.
Mhm.
Es gibt keinerlei Sicherheitsbedenken, auch das ist in den ganzen Studien, die ICBs betreffen, auch schon rausgekommen.
Und auch da muss man jetzt ja sagen, also schlussfolgern, Transfer, das wahrscheinlich umso früher, umso besser.
Genau.
Weil Tranexam verhindert nur, dass das Hämatom größer wird. Das macht das Hämatom nicht kleiner. Das heißt, eigentlich müsste man es jetzt mal ganz krass
gesagt. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Hämatomprogression ja nicht immer sofort auftritt.
Ja, aber trotzdem umso früher, umso besser. Wir wissen ja nicht, wann sie auftritt.
Genau.
Eigentlich müssten wir diese Tranexamsäure unseren Notfallsanitätern geben. Wenn man, dann würde nur leider.
Wir müssen sie erstmal flächendeckend auf jedem NF-Ambularium haben.
Ja.
Aber, ne?
Ja.
Natürlich hast du recht. Trotzdem will man die Tranexamsäure ja nicht dem ischämischen Insult geben.
Ja, das stimmt.
Also das wäre
in CT.
Dem Fall die Klinik.
Ja, wir brauchen das CT.
Also, das würde ich mal so sagen. So, und jetzt kommen wir zu dem großen Feld Blutung unter Antikoagulation. Wir fangen mit Markuma an, also Vitamin-K-Antagonisten, und dann wirst du dich nachher noch wiederfinden bei den anderen. Unter Markuma gibt es ganz klare Empfehlungen zur Antagonisierung für die Gabe von PPSB und Vitamin K. Empfohlen wird 30 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht PPSB plus 10 Milligramm Vitamin K IV.
Mhm.
Es gibt vereinzelt Kliniken, die noch FFPs geben. Dafür gibt es keinerlei Empfehlung. Mit diesem Regime, was ich gerade gesagt habe, 30 Einheiten PPSB pro Kilogramm plus 10 Milligramm Conaction, kriegt man den INR in zwei Drittel der Fälle normalisiert innerhalb von 3 Stunden. Sprich auch ein INR von kleiner 1,2. Und damit in, also normal. Spannend hierbei ist auch, dass es zum Beispiel bei Patienten mit mechanischer Herzklappe, die ja oft der Grund sind für die Magomaltherapie, es kein steigendes Risiko von thromboembolischen Ereignissen gibt.
Echt?
Ja, also da gibt es auch...
Bei einer Herzklappe hätte ich ja echt Bauchschmerzen, wenn ich die so radikal anheben würde.
Aber das ist in Studien gut untersucht. Und das ist noch synergistisch. Bei suffizienter Blutdruckkontrolle wird es noch viel besser. Das kann man also sagen. Also wir fassen zusammen, Vitamin-K-Antagonisten ordentlich antagonisieren und den Blutdruck immer gut einstellen, dann ist die Hämatomprogression deutlich unwahrscheinlicher. Jetzt kommen wir zu den nicht-oralen abhängigen Antikoagulantien.
Also den oralen.
Den oralen,
genau. Den oralen, Vitamin K, den direkten.
Es gibt die Faktor 10a-Hemmung, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban und die thrombinabhängigen Dabigatran. Das haben wir alle schon mehrfach drüber gesprochen. Die zeichnen sich über eine kürzere Halbwertszeit als die Vitamin-K-Antagonisten aus. Trotzdem müssen diese Patienten umgehend behandelt werden. Es gibt für jede, das stimmt nicht, aber es gibt für die Thrombinabhängigen, gibt es ein Antidot für die Faktor 10a Hämmer. Ja, Tom ist schon so ein bisschen, er weiß schon, worauf es hinausläuft, aber da ist man noch so ein bisschen in der Entscheidungsfindung, so möchte ich mal sagen. Aber wir fangen mit Dabigatran an, also Thrombin, das ist einfach. Den kann man nämlich sofort antagonisieren mittels eines monoklonalen Antikörpers, dem Idarukizumab. Davon gibt man 5 Gramm intravenös. Das sind 2 mal 2,5 Gramm, das ist die Einzeldosis, auch ohne jegliche Art von Sicherheitsbedenken. Sprich, Dabigatran kann man einfach behandeln. Ja. Für Rivaroxaban, Apixaban und Edoxaban, also die Antifaktor 10a, Inhibitoren, ist es nicht so einfach. In den USA ist was zugelassen?
Andexanet Alpha.
Genau.
Du, pass auf, ich habe, um das nochmal klarzustellen, ich habe nichts gegen das Medikament, ich finde nur die Zulassungsstudie scheiße.
Ich weiß, und als ich das aufgeschrieben habe, habe ich auch mehrfach darüber nachgedacht, dass du das so lang und breit hier diskutierst. Und die Studie ist ja wirklich scheiße und sie ist sogar im New England Journal publiziert worden. Nichtsdestotrotz, hat Adexanet Alpha zur Behandlung von lebensgefährlichen Blutungen unter Rivaroxaban und Apixaban zugelassen. Für Edoxaban ist es nicht zugelassen, aber dafür, da es aber keine sinnvolle Alternative in Deutschland gibt, rechnet man damit, dass wir in Europa auch die Zulassung für Adexanet Alpha bekommen. Insgesamt erreicht man durch Adexanet Alpha aber eine vergleichbare Reduktion der Antifaktor 10a-Aktivität, genauso wie mit der Antagonisierung von Vitamin-K-Antagonisten oder Dabigatran-Antagonisierung. Also das ist schon gut. Also
in den Laborwerten macht man es genauso schick, ja.
Genau. Aber es passieren bis zu 10% thromboembolische Ereignisse, was man bei den anderen halt nicht hat, aber es führt zu einer guten Abnahme der Hämatomprogression. Die Studie läuft jetzt auch noch weiter, also man guckt, ob man die Daten vielleicht noch ein bisschen besser bekommt, so möchte ich das mal ausdrucken. Aber wir rechnen, wie gesagt, in Europa mit der Zulassung. Alternativ, was ich aber auch nicht verschweigen möchte, ist, dass man auch die Antifaktor 10a-Inhibitoren mit PPSB antagonisieren kann, in dem Fall aber mit einer höheren Dosierung mit 50 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Dann gibt's natürlich noch Blutungen unter Thrombozytenaggregationshemmern.
Da wird schwierig.
Wir denken an ASS, wir denken an Tigakelor, Clopidogrel.
Vielleicht müssen wir ja bald nicht mehr doppelt vergiften.
Vielleicht müssen wir gleich nicht mehr doppelt vergiften. Es gibt die sogenannte PATCH-Studie. Da hat man diesen Patienten unter der Idee, dass die Thrombozyten ja inaktiv sind, TKs transfundiert, also Thrombozytenkonzentrate. Was spannenderweise dazu geführt hat, dass die Rate an schlechten funktionellen Outcomes gestiegen ist. Daher ist es keine sinnvolle Therapie, Option. Man weiß nicht genau, woran das liegt, was da für ein Mechanismus dahinter steckt. Am ehesten geht man davon aus, dass eher die Rate an unerwünschten Ereignissen gestiegen ist und deshalb das Outcome schlechter, insgesamt schlechter geworden ist.
Spannend.
Also, aber TKs bringen da genau gar nichts. Also hat man unter Thrombozytenaggregationshemmung eigentlich keine Therapieoption. Also man kann das nicht antagonisieren. Dann operative Therapie.
Hämatomausräumung.
Hämatomausräumung. Ziel ist klar, Reduktion der raumfordernden Effekte und Nebenentwicklung und der Bildung toxischer Blutabbauprodukte, indem man das Hämatom einfach rausholt. Ja, klingt erstmal ziemlich logisch und die Chirurgen möchten es wahrscheinlich gerne machen. Bringt tut das aber, finde ich ehrlich gesagt, nicht so viel. Die Hämatomevakuation mittels offener Kraniotomie verbessert weder bei supratentorieller noch bei lobärer Oberfläche ICB das funktionelle Outcome.
Okay.
Also das ist dieses Verlegen in die Neurochirurgie einfach mal und den Kopf aufmachen.
Bringt
in dem Fall wenig. Es gibt Dinge, also Indikationen, da komme ich jetzt zu, wo es was bringt, aber das ist einfach nur das Hämatom rausholen unter der Idee, dann gibt es kein zytotoxisches Ödem oder so, das bringt halt nichts. Es gibt jetzt eine neue Studie beziehungsweise Daten zur Hämatomevakuation mit kathetergestützten Verfahren, also im Prinzip minimalinvasiv. Die haben auch nicht das funktionelle Outcome verbessert, aber wenn man es geschafft hat, das Hämatom zu reduzieren auf kleiner als 15 Milliliter, also ein minimales Resthämatom sozusagen, dann konnte man das Outcome verbessern. Ja, okay. Kann man sich jetzt drüber streiten. Dann gibt es ja noch diese sogenannte dekompressive Kraniotomie, sprich Hirndruck und dann Kopf auf und entlasten. Ja. Da sind die Studien sich unklar, was mich überrascht hat, weil ich dachte eigentlich, das ist eine ganz alte Maßnahme in der Neurochirurgie, die man ja quasi mehr oder weniger immer oder häufig macht. Trotzdem kommt man zusammenfassend dazu keiner eindeutigen Empfehlung. Es ist halt eine lebensrettende Maßnahme bei drohender Einklemmung, aber wahrscheinlich auch ohne Verbesserung der Funktion des funktionellen Outcomes.
Das ist ja auch krass, wenn man drüber nachdenkt, dass, also jetzt, wenn ich in der Notaufnahme saß und so neurologischen Kollegen eine große Blutung hatten, der einklemmt, dann haben sie ja wahrscheinlich auch richtigerweise immer, wir haben keine 24-Stunden Neurochirurgie bei uns im Haus, krampfhaft versucht, diesen Patienten nachts zu verlegen.
Ja.
Und ich dachte immer, das wäre auch zwingend notwendig. Ich meine, wahrscheinlich
bei Einklemmung ist es das schon, weil du keine andere Option hast, ne?
Aber es ist, ja, aber auch dann scheint das Outcome am Ende ja für den Patienten eher ungewiss zu sein, ne?
Genau. Also es bringt nur ein unmittelbares Überleben in der Situation, aber nicht zwingend ein besseres funktionelles Outcome. Ja, und dann gibt's ja noch dieses periohämorrhagische Ödem. Also das Ödem um die ICB. Das ist assoziiert, je größer mit desto schlechter, mit einer frühen neurologischen Verschlechterung und einem ungünstigen funktionellen Outcome. Es ist im Endeffekt ein gemischt zytotoxisches vasogenes Ödem und führt zu einer intrakraniellen Druckerhöhung und Schäden an den Nervenfasern, die drumherum sind. Was kann man dagegen tun? Da kommt unser schönes Mannitol jetzt mal zur Geltung, oder man kann hypertone Kochsalzlösung infundieren, man kann gegebenenfalls eine milde Hypothermie versuchen, man kann dekompressive Kraniotomie versuchen. Das sind alles experimentelle Verfahren, die keinerlei Evidenz haben. Also das ist immer...
Mannitol ist ein langkettiger Zucker, für die, die das nicht wissen, mit der Idee, Flüssigkeit vom Gewebe ins Gefäß zu ziehen.
Genau.
Und damit quasi das Ödem zu verhindern.
Genau. Und last but not least, intraventrikuläre Blutung. Das ist das, was im System mal beschrieben wird, ICB mit Ventrikeleinbruch. Das ist relativ häufig, eine häufige Komplikation und tritt in ca. 45% aller ICBs auf und ist ein sehr ungünstiger Outcome-Prädiktor, muss man sagen. Besonders wenn es zu einer Verlegung zwischen dem dritten und dem vierten Ventrikel kommt und damit zu einer Liquorabflussstörung. Da entsteht ein akuter lebensbedrohlicher Hydrocephalus. Und den muss man unmittelbar mittels externer Ventrikel- und Liquordrainage entlasten. Da hat man auch keine Option. Also das wäre auch wieder, wenn es Ventrikeleinbruch ist, muss der zwingend verlegt werden, weil der sonst auch einklemmt durch den Hydrocephalus.
Okay. Ne?
Man macht es so, und das fand ich ganz spannend, das war mir noch nicht so klar, weil ich mit Neurochirurgie und Neurologie auch nicht so viel am Hut habe. Man entlastet den nicht nur mittels mittels dieser Drainage.
Ventrikeldrainage, ja.
Sondern man macht auch eine intraventrikuläre Fibrinolyse. Mit dem Ziel der Wiederherstellung der Kommunikation zwischen dem inneren und äußeren Likoraum.
Ach, spannend, ja.
Also du versuchst das, wenn die Blutung, das Gerinnsel im Prinzip auch aufzulösen. Und in Studien hat man einen signifikanten Zusammenhang zwischen Grad der Gerinnselauflösung und dem funktionellen Outcome belegen können. Mhm. Also je mehr man auflösen konnte, desto besser für das funktionelle Outcome. Es gab keine Zunahme von Infektionen oder Blutung, weil man ja die Lyse lokal appliziert. Das beste Outcome konnte man generieren, wenn man diese intraventrikuläre Fibrinolyse gemacht hat, kombiniert mit einer überlappenden Lumbaldrainage. Mhm. Weil normalerweise legt man ja einen Shunt an und diese Shunts, die landen ja irgendwo im Bauchraum, aber das will man ja nicht auf Dauer haben, weil das ist dann Quelle für Infektionen wieder und da ist ja so ein Ventil und ne, hast du vielleicht schon mal gesehen. Und man kann diese Shunts dann irgendwann wieder verschließen, beziehungsweise brauchst du vielleicht gar nicht, wenn man diese Fibrinolyse gut hinbekommt und die Blutung quasi drainieren kann in den Lumbalraum. Mhm. Fazit des Ganzen, was wollen wir machen?
RR, also den Blutdruck vernünftig einstellen.
Genau.
Also, was wir jetzt gesagt haben, ungefähr 140.
Genau. Die Hypotonie vermeiden, unter 120 systolisch. Bestehende orale Antikoagulation auf jeden Fall sofort antagonisieren.
Das heißt, 30 Einheiten PPSB bei Vitamin K Antagonisten plus 10 Einheiten Konakion.
10 Milligramm.
10 Milligramm, natürlich. Wird nicht in Einheiten gemessen. 10 Milligramm Konakion. Bei Doax geben wir kein Andexanet Alpha, weil wir es nicht haben und weil es, wenn es kommt, wahrscheinlich sau teuer sein wird, sondern 50 Einheiten PPSB.
Ridagrutzumab. Bei Dabigatran.
Bei Dabigatran, ja.
Dann chirurgische Intervention ist eine Einzelfallentscheidung, muss man sagen. Ist experimentell.
Bei Einklemmung.
Beziehungsweise dann ist es lebensrettend, aber verbessert nicht das funktionelle Outcome.
Und Ventrikeleinbruch.
Genau. Bei Ventrikeleinbruch noch zusätzlich Fibrinolyse und die lumbale Drainage des Ganzen.
Spannend.
Das ist natürlich alles, was eine Verlegung in ein Haus mit Neurochirurgie dann erfordert, im Prinzip.
Ich bin gespannt, was auch Tranexamsäure, weil jetzt scheint ja dieses 3-Stunden-Fenster, hat ja die CRASH-3-Studie aufgemacht, ob man mal eine Analyse von den spontanen ICBs kriegt, wenn die Tranexamsäure innerhalb von 3 Stunden gegeben wurde, ob die dann einen Vorteil haben. Also, wäre ja nochmal...
Also, logisch ist es, aber die Frage ist die Zeitabhängigkeit.
Genau. Wann muss ich es geben? Bei einem Medikament mit sehr überschaubaren Nebenwirkungen.
Aber im Endeffekt ist es ja wie mit dem Stroke, also der soll ja sowieso möglichst schnell in eine Stroke-Unit.
Ja.
Und dann hat man schnell das CT und dann kann man es auch geben. Also das Ziel wird ja schon sein, das schnell zu geben.
Ja.
Ich muss nur mit unserem Neurologen nochmal sprechen, ob sie es denn machen.
Ja.
Also fände ich spannend. Ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht. Habe ich noch nie mit dem besprochen, wenn die nicht bei uns landen.